Heute starten wir, wie es der Tom schon gesagt hat, die Serie zum Samuel. Die wird uns im Februar beschäftigen, inspirieren, herausfordern. Der Samuel hat den Untertitel gesetzt vom ersehnten Kind zum geisterfüllten Mann und Leiter. Und heute mit dem Fokus Wunsch, Geburt und mehr. Wunsch, Geburt und mehr. Aber ganz bewusst zum Einstieg und zum Anfang ein Bibelwort gesetzt, wo uns gerade in den ersten zwei Kapiteln drin begegnet, wo zutiefst das betrifft, anspricht, umfasst, wo es eigentlich darum geht, wenn Hanna betet und sagt, keiner ist so heilig wie der Herr. Denn es gibt keinen Gott außer dir, kein Fels steht so fest wie unser Gott. Das wird uns in dieser Geschichte drin da und dort begegnen. Keiner ist so heilig wie der Herr. Denn es gibt keinen Gott außer dir, kein Fels steht so fest wie unser Gott. Wenn wir heute in die Serie einsteigen, eintauchen, dann hilft es uns vielleicht ein bisschen einzuordnen oder herzuschauen, wo hat denn das stattgefunden. Und der Samuel, der hat ungefähr 1100 vor Christus gelebt. Das war seine Wirkungszeit. Ein sehr vielseitiger Mann im Volk Gottes. Er hat den grossen Übergang gemanagt, kann man sagen, der grosse Übergang gestaltet von der wilden Richterzeit, wo das Volk Israel drin war, und der Theokratie, also der Gottesherrschaft, über zu der Monarchie, zu der Königsherrschaft mit dem ersten König, dem Saul, und dem zweiten König, dem David. Die Vielseitigkeit von Samuel, die kommt in dem Buch an mehreren Stellen zur Sprache. Da wird er uns nämlich zum Beispiel als Prophet gezeigt, aber auch als Priester, als Retter vom Volk Israel in dieser Not, wo sie drin sind, als Richter, als Königsmacher und als Königsverwerfer, um nur ein paar wenige Sachen zu nennen. Wenn wir nur schon diese Liste anschauen, merken wir, dass Samuel nebst dem Mose eigentlich die einzige Person ist im Alten Testament, wo so viele unterschiedliche Funktionen in sich vereint hat. Als Person, als Werkzeug Gottes, als Mensch, als Mann Gottes in seinem Volk drin. Und das finde ich höchst spannend, weil aus menschlicher Sicht hat es Samuel ja eigentlich fast gar nicht gegeben. Also, wer fast gar nicht geworden. Seine Mutter, Hanna, die war nämlich unfruchtbar. Und damit sind wir beim ersten Punkt, beim Wunsch. Da war die Hanna, Mutter von Samuel, unfruchtbar, sie konnte kein Kind bekommen. Jetzt ist das damals ja noch nicht so medizinisch feststellbar gewesen, wie das heute feststellbar ist. Und man hat auch noch nicht so viel Zeugs können machen, wie man heute kann machen. Die Wahrheit oder vielleicht sogar die, wie sagt man dem, ärztliche Diagnose ist ja für jeden sichtbar gewesen. Sie hat geheiratet. Und dann ist es zu selber Zeit normal gewesen, dass man Kinder bekommen hat. Und sie hat einfach keine bekommen. Es ist einfach nichts passiert. Kinderlos. Und das war eine rechte Schmach, eine riesige Schmach zu selber Zeit, weil das einer der wesentlichen Punkte war, wo eine Frau zum Gesellschafts- und Gemeinschaftsgefühl beitragen konnte. Nachkommen für ihren Mann auf die Welt zu bringen. Familie weiterzuführen. Und wenn das nicht eingetroffen ist, ist da ein grosser Schmach auf diesen Frauen gelegen. Der Elkanah, ihren Mann, der hat nebst ihr noch eine zweite Frau gehabt, die hat Penina geheissen, die hat Kinder bekommen. Die hat dem Elkanah Kind geschenkt. Und obwohl Tanna eben kinderlos geblieben ist, hat der Elkanah sie doch geliebt. Das ist ja nicht die einzige Situation im Alten Testament, wo es das begegnet, dass da ein Mann mehr als eine Frau hatte, dass die eine von diesen Frauen kein Kind bekommen hat und der Mann vielleicht gerade diese Frau doch auch besonders geliebt hat. Und das dann wieder zu ganz schwierigen Situationen geführt hat in dem Familiengefüge drin, wie auch da. Wir lesen nämlich im Vers 6, aber Penina machte sich über Hanna lustig und kränkte sie, wann immer sie konnte, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Da ist also sehr vieles zusammengekommen im Leben von dieser Hanna. Der grosse persönliche Schmerz, dass sie als Frau sicher gern selber Mutter geworden wäre, einfach das dürfen zu erleben. Als zweites dann die Schmach in der Gesellschaft drin, dass wir ein bisschen geächtet sind, oh, kinderlos, was bist denn du wert? Und als drittes dann auch noch die Nebenbuhlerin im eigenen Haushalt, wo einem pisackt, wenn es immer nur geht und möglich ist, dass einem ständig unter die Nase bindet und sagt, ha, du bist halt weniger wert oder wie auch immer, dass das dann vonstatten gegangen ist. Und zu allem Herren, zu all dem Herren, ist dann da auch noch der Elkana gsi, wo Tanna zwar geliebt hat, aber in seiner hochsensiblen Art nicht immer den richtigen Dorn verwünscht hat. Da sagt er nämlich, wo sie wieder einmal im rechten Loch gsi ist, zu ihr, warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als 10 Söhne? Ist es recht selbstbewusst sein? Und sind wir doch mal ehrlich, ich glaube, es passiert uns allen ja da und dort auch. Gerade in unseren Beziehungen, wo wir leben, vielleicht die anderen Themenfelder, aber wir lieben einander und wir sind füreinander da und doch treffen wir manchmal nicht den richtigen Ton. Oder hauen emotional vielleicht ein bisschen daneben. Und dann ist es gut und wichtig, dass man gerade auch in einer Beziehung miteinander darüber reden kann. Wenn man es zur Sprache bringen kann und sagen, wo man sich jetzt verletzt fühlt. Oder wo man um Vergebung bitten kann, wenn vielleicht wieder mal etwas unbedacht oder wie der Elkana in einer völligen Selbstverständlichkeit rausgetatscht ist, aber nicht so gut angekommen ist. Dass man miteinander darüber reden kann. Um Vergebung bitten und Vergebung zusprechen. Wie es Gott im Gesetz von Moses im Volk vorgeschrieben oder ans Herz gelegt hat, so ist der Elkana unterwegs gewesen. Er ist einmal im Jahr mit seiner Familie, hat er sich aufgemacht, ins Heiligtum Gottes, um Opfer zu bringen und Gott anzubeten. Zu selber Zeit hat es den Tempel in Jerusalem noch nicht gegeben und die Stiftshütte, die ist in Silo gestanden. Silo ist heute etwa eine Autostunde nördlich von Jerusalem. In Silo ist die gestanden, ein Ort, wo sie aufgestellt worden ist, noch zu Josuas Zeiten. Bei der Landnahme ist ja alles verteilt worden auf die 12 Stämme. Silo ist ein Raum oder ein Teil Land gewesen, wo allen Völkern gehört hat. Dort ist die Stiftshütte gestanden. Und dort ist Elkana mit seiner Familie her, um Gott anzubeten, Opfer zu bringen. Der hohe Priester war der Eli, der zusammen mit seinen Söhnen dort geschaut hat, dass alles läuft. Natürlich noch mit vielen Tempeldienern, die da auch noch mitgeholfen haben, verantwortlich der Eli mit seinen beiden Söhnen. Tanna ist natürlich auch mitgegangen und Tanna hat ihre Not von der Kinderlosigkeit zum einen regelmäßig vor Gott gebracht und ausbreitet und zum anderen auch bei diesem speziellen Moment, wie bei dem einmal jährlichen Besuch in der Stiftshütte ganz besonders, vor Gott gebracht, in ihrer Hilflosigkeit und in ihrer Not drin. Und ich glaube, auch das ist etwas, wo der eine oder die andere von uns ja auch kennt. Dass wir Sachen zum Teil regelmäßig vor Gott bringen und im Gebet ausbreiten und wirklich treu dran sind. Und andere Sachen, die sind dann in so punktuellen Momenten, wo es dann wie ganz besonders ist. Der Tom hat vorher gesagt, Jahreswechsel, wo einiges passiert, wo man manchmal Sachen zurücklassen wollen. Es gibt etwa Christen, die gerade im Jahreswechsel die Sachen zurücklassen wollen, auch geistlicher Natur. Oder wo eben gerade dort ein besonderes Gebetsanliegen ist. Herr, hilf mir doch im neuen Jahr, genau mich auf das zu fokussieren oder dort dran zu sein. Und zwar nicht im Sinn von einfach, ich nehme mir jetzt einen guten Vorsatz und schon am 3., 4. Januar ist da wieder vorbei, sondern in der tiefen Ernsthaftigkeit. Ein bewusster Moment, wo wir uns Gott zuwenden und uns nach ihm ausrichten. Eben vielleicht gerade in unserer Not, wie Hannah es dort erlebt hat. Sie hat es in dieser Situation besonders vor Gott gedreht. Und dann lesen wir im Vers 10. Hannah war ganz in ihrem Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir geben. Dann will ich ihn dir geben. Es Gelübde. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal mit Gott dealet hast. Wenn, dann. Es gibt ja die Zeugnisse von Menschen, die an Tiefpunkt von ihrem Leben gesagt haben, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig du dich mir. Und dann hat er sich ihnen wundersam offenbart. Wenn, dann. Meine Frage an uns heute Morgen ist, was machen wir denn so mit unseren Wünschen? Und zwar, wir kommen von Weihnachten her, ich meine jetzt nicht die Wünsche, die wir mit unserem Portemonnaie lösen können. Wo wir uns einfach so beschenken können. Sondern mit Wünschen von einer Dimension, die eben nicht mehr in unseren Möglichkeiten liegt. Wenn es eben vielleicht um Kind oder Kinderlosigkeit geht. Wenn es um eine Krankheit geht, die uns anlastet. Wenn es um Schmerzen geht, die wir rumzutragen haben. Wenn es um einen Verlust geht, wo unauffüllbar einfach da ist. Bringen wir die Wünsche wie Hannah vor Gott. Regelmäßig. Und in besonderen Momenten auch ganz besonders. Wären wir bereit, wie Hannah, vielleicht sogar einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, Herr, wenn du die Schmach von mir nimmst, dann will ich konsequent sein. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir geben. Wie gehen wir mit unseren Wünschen um? Im Gebet, im Ringen, in unserem geistlichen Leben. Und zu was für Konsequenzen sind wir bereit? Viele von uns kennen die Geschichte aus dem tiefen Wunsch von der Hannah, ist ein Sohn geworden. Es ist zu einer Geburt gekommen. Der Eli hat Hannah beobachtet, hat gesehen, wie die dort innig am Ringen ist, wie die Lippen sich bewegt haben, wie sie sich irgendwie gegeben hat, verhalten hat, sodass er gemeint hat, die ist alle besoffen. Und er ist zu ihrer Herren gegangen und hat sie darauf angesprochen. Und sie sagt, nein, Herr, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Dann geh in Frieden, sagte Eli, der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Hannah verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und ging, dem Herrn noch einmal anzubeten. Dann kehrten sie nach Rama zurück. Als Elkana mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihre Bitte. Sie wurde schwanger und brachte, als es soweit war, einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Samuel. Das bedeutet vom Herrn erbeten, von Gott erhört. Denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Die Geschichte geht dann weiter. Der Sohn ist auf der Welt, es ist wieder ein Jahr umgegangen und Elkana macht sich mit seiner Familie wieder auf nach Silo und dann sagt er, ich will mich aufmachen und mein Gelübde erfüllen. Die Hanna sagt, dann warte doch noch schnell, ich komme erst nächstes Jahr wieder mit, ich bin ja immer noch am Stillen. Erst wenn der Sohn abgestillt ist, wenn er entwöhnt ist, dann soll es so weit sein, dass wir ihn in die Stiftshütte bringen. Das Jahr soll es noch nicht so weit sein. Spannend an der Stelle ist, dass der Elkana sagt, ich will mein Gelübde erfüllen. Er hat das Gelübde von der Hanna zu seinem Gelübde gemacht. Und das ist drum spannend, weil im Gesetz von Mose wiederum uns aufgezeigt wird, dass ein Ehemann das Gelübde, das seine Frau ableitet, entweder kann verwerfen oder er kann es bestätigen. Der Elkana ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat es nicht verworfen, er hat es auch nicht nur bestätigt, er hat es sogar zu seinem Gelübde gemacht und sich voll in das eingestellt, was Hanna da mit Gott abgemacht hat. Ein weiterer, glaube ich, Beweis zu sehen, wie tief seine Liebe seiner Frau gegenüber an diesem Punkt auch war. Wie gesagt, als Samuel dann abgestillt war, also 2 Jahre später, sind sie dann in die Stiftshütte gegangen und haben den Samuel am Eli abgegeben oder zur Verfügung gestellt. Und jetzt, ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du an das denkst, was da passiert, eine Mutter, ihr knapp 2-jähriges Kind, jetzt gerade schon wieder loslässt. Ist ihr das jetzt einfach gefallen? Ist es ein Krampf gewesen? Offenbar ist sie von tiefstem Herzen davon überzeugt gewesen. Wenn man nämlich sehen, wie die Situation geschildert wird, wenn es heisst, ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. So eine tiefe Friede begegnet uns da, so eine tiefe Klarheit über diese Situation. Nicht eine Bitterkeit, nicht, oh, jetzt muss ich halt, ich habe es halt versprochen, sondern ein tiefes Überzeugtsein. Der Herr hat mein Gebet erhört, der Herr hat die Schmach von mir genommen, der Herr hat mir einen Sohn geschenkt und wenn ich ihm versprochen habe, stelle ich ihn ihm zur Verfügung. Und dann sind wir da beim zweiten Frage, die ich heute Morgen uns habe. Ich glaube, die meisten von uns beten wahrscheinlich sehr oft, ohne gerade das Gelübde abzulegen. Ohne gerade irgendwie am Herrn jetzt so etwas, vor allem mit so einer Tragweite zu versprechen. Meine Frage an uns ist aber gleich, wie gehen wir denn so ganz grundsätzlich mit dem um, wo wir von Gott erbeten? Wenn wir etwas Bestimmtes im Gebet vor ihm ausbreitet, wo wir glauben zu brauchen oder wo wir hoffen, dass er es für uns löst oder wo es angenehm wäre, wenn Gott eingreifen würde. Und wenn es dann passiert und eintrifft oder kommt, was passiert denn? Sagen wir Danke und schwupps ist es wieder vergessen. Oder haben auch wir Verhaltensweise oder Möglichkeiten, wie dass wir das von Gott Erbetene ihm zur Ehre können leben. Und da ist mir am einen oder anderen Punkt aus der Predigtserie, die der Wilf letztes Jahr gehabt, einfach nochmal etwas bewusst geworden, wenn er über unseren Götzendienst predigt hat, wie oft, wie schnell das Sache in unserem Leben zum Götz werden. Gell? Vielleicht betet man für einen Ehepartner. Vielleicht beten wir sehr lang für einen Ehepartner und dann kommen wir rüber, gell? Das klingt jetzt so krass, oder? Aber dann ist die Person da und dann stehen wir Menschen nicht selten in der Gefahr, dass die Person dann wie zum Götz wird in unserem Leben. Zu unserer Angebeteten. Was ja nicht nur schlecht ist, aber wenn es ein Götz ist, ist es falsch. Es gibt ganz viele Sachen, die wir in unserem Leben darum ringen, uns dafür einsetzen, dafür beten. Und wenn es dann da ist, dann wird es fast zum Götz. Und dann handeln wir nicht so, wie die Hanna gehandelt hat, wo erbeten war, sie gerade Gott wieder zur Verfügung gestellt hat. Was haben wir für Verhaltensweisen, was haben wir für Formen, wie wir unser Erbetene Gott zur Ehre einsetzen und leben? Und dann sind wir beim dritten von heute Morgen. Beim und mehr. Wunsch, Geburt und mehr. Wir treffen im Kapitel 2 auf der Hanna ihres Loblied. Ihres Loblied, wo sie betet, im Zusammenhang mit dem, dass sie den Samuel am Eli in die Stiftshütte bringt. Und spannend finde ich, dass in dem Gebet nicht nur ihre Dankbarkeit zum Ausdruck kommt Gott gegenüber und dem Wunder, das er tun hat, sondern dass in dem Gebet drinnen zutiefst prophetische Dimension steckt. Eine prophetische Dimension in der Hinsicht, dass sie Schlüsselthemen aufgreift in dem Gebet drin. Schlüsselthemen, die im Leben von ihrem Sohn und im weiteren Verlauf vom Volk Israel werden ganz, ganz wichtig sein. Schlüsselthemen, wo sie in dem Gebet vor Gott bringt. Leset doch heute Nachmittag mal 1. Samuel Kapitel 2, das Lobgebet von der Hanna. Spannend finde ich, dass da nämlich eine große Ähnlichkeit ist zu Jesus. Dass Maria in ihrem Lobgesang rund um die Geburt von Jesus nämlich auch eine prophetische Dimension hat, wo sie Sachen betet, wo ihren Sohn dereinst in Zukunft werden betreffen, in seiner Verantwortung, in seiner Aufgabe, wo er drinsteckt. Und darum, liebe Mütter, betet weiterhin bewusst mit völligem Selbstverständnis prophetisch für und über euer Kind und die Väter auch. Ja, es ist jetzt halt gerade offensichtlich, dass es Hanna und Maria waren. Ich habe jetzt auch nichts dafür. Drum, liebe Mütter und Väter auch. Also Lobgesang von der Hanna, der Samuel im Tempel abgeben. Und danach kehrten sie heim nach Rama und der Junge diente dem Herrn unter der Aufsicht des Priesters Eli. Und dann hat es in der früheren Vergangenheit von dieser Welt ja mal eine Aussage zu Weltruhm, wäre gerade ein bisschen zu viel gewesen, aber zu einem hohen Bekanntheitsgrad gebracht. One more thing. Es gibt noch eine Sache mehr. Es kommt noch etwas dazu. Nachdem Gott in dem zweiten Kapitel am Eli nämlich einiges gesagt hat zum gottlosen Verhalten von seinen Söhnen, was da abläuft, was die machen, wie schlimm, dass die unterwegs sind und dass das wird Gericht zur Folge haben, heisst es dann, Samuel aber wuchs zu einem jungen Mann heran, und gewann in wachsendem Maße Ansehen beim Herrn und bei den Menschen. So eine spannende Beobachtung, was da passiert, wenn er angewachsen ist und wenn er Ruhm eingenommen hat, Ansehen beim Herrn und bei den Menschen. Und auch da eine hochgradige Ähnlichkeit zu dem, was 1000 Jahre später im Blick auf Jesus gesagt worden ist, wo es nämlich heisst, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. So eine wunderbare Aussage und ich habe eine wunderbare Botschaft an uns heute am Morgen. Die Aussage, die Wahrheit, die Realität, die uns da im Wort Gottes drin begegnet, ist nämlich eine Realität, wo nicht nur 2, 3 ganz auserwählte und besondere Menschen, Männer im Reich Gottes vorenthalten ist, von der vorbehalten ist. Das ist eine Wahrheit und eine Realität, wo für jeden von uns möglich ist. Dort nämlich, wo wir unser Leben Gott hingeben. Dort, wo wir zum Ausdruck bringen, ich lebe für dich, Herr. Oder wie es der Paulus im Galaterbrief gesagt hat, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und drum, so fährt er im Korintherbrief weiter, sagt er, drum gehen wir nicht auf, drum bleiben wir dran. Drum, auch wenn wir älter werden und unseren Körper äußerlich zerfällt, so wird unser innerer Mensch doch von Tag zu Tag erneuert. unseren Geist von Tag zu Tag neu gemacht. Und nachdem ich uns zwei Fragen gestellt habe, wie, dass wir mit unseren Wünschen umgehen und was für Gewohnheit oder Verhaltensmuster wir dann haben, mit dem Erbetenen umzugehen, kommt zum Schluss die Einladung. Lasst uns doch ein Leben leben für Gott. Und da ein kleiner Hinweis auf die Predigt vom letzten Sonntag, dort, wo zum Schluss der Petrus noch zu Wort kam, ist 1. Petrus 2, Vers 5, wo uns davon geht, dass wir uns als lebendige Steine einbauen lassen sollen ins Bauwerk Gottes. Er sagt dort nämlich ins Heiligtum Gottes. Da sind wir wie der Samuel, der im Heiligtum in der Stiftshütte Gottes am Dienen war. Da sind wir mittendrin in dieser Geschichte. Wir sollen uns als lebendige Steine einbauen lassen, in das Heiligtum Gottes, dort, wo wir sind, dort, wo Gott uns herstellt, dort, wo er uns einbaut, in unserem Leben drin, dort sollen wir ein Leben leben, ganz für ihn, ganz durch ihn. Dort darf die Samuel- und Jesus-Realität, er nahm zu an alter Gnade bei Gott, an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen, darf zur Realität von unserem Leben werden. Weil wir ein Leben leben für Jesus. Ein Leben, wo wir nicht nur ein Kilogramm und Altersring zulegen, sondern eben gerade dem wachsenden Mass an Ansehen bei Gott und den Menschen. Und genau zu dem lade ich uns ein mit dem Start in die Samuel-Serie. Dass die Geschichte darf zu unserer Geschichte werden. In vielerlei Hinsicht. Dass wir mittendrin sind in dieser Geschichte. Dass wir die Samuel- und Jesus-Realität dürfen in unserem eigenen Leben als Ereignis, als sich ereignend sehen und erfahren. Das wünsche ich uns für das neu abbrechende Jahr, für das Unterwegssein mit dem Herrn, für das Leben für den Herrn. Amen.